Hallo und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Die Corona-Pandemie hält weiter an. Viele von uns sind nach wie vor gezwungen, auf dem Sofa Platz zu nehmen. Deswegen gibt es heute Streaming-Tipps Part 2.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Lukas.
Hallo Lukas.
Letzte Woche haben wir uns ja bereits mit zwei fantastischen Streaming-Diensten beschäftigt, nämlich mit Netflix und Amazon Prime. Doch heute soll es um zwei andere Schwergewichte des großen Wettrennens der Streaming-Portale gehen, oder Lukas?
Genau, es geht um den neuen Big Player Disney Plus und um den etwas unbekannteren Streaming-Anbieter Mubi.
Genau, wir haben uns verschiedene Filme von beiden Streaming-Plattformen angeschaut, die wir euch gerne mal vorstellen würden. Lukas hat sich dabei um Disney gekümmert, ja, den großen Wohlfühlkonzern, den großen Familienkonzern, kann man schon sagen, Streaming, ne?
Also könnte man so sagen, ja.
Ich habe tatsächlich letztens einen Tweet gesehen, wo jemand nach Horror gesucht hat und es gab keine Ergebnisse dafür und dann hat er dazu geschrieben, okay, dann hätten wir das auch geklärt, ne? Also,
ja.
Also die großen Horrorfilme, die der Lukas ja auch vor allem so mag, die findet man auf Disney Plus anscheinend nicht, oder?
Horrorfilme speziell nicht, aber man findet so ein paar Anleihen. Komme ich dann drauf noch zu sprechen? Einen Film habe ich sogar ausgewählt, der da ein bisschen in die Kerbe schlägt. Mhm. Aber so diesen gruseligen Horror, diesen blutigen Horror, FSK 16, FSK 18, das findet man nicht.
Ja, also jeder weiß natürlich, irgendwas mit Disney anzufangen. Mit Mubi vielleicht weniger, könnte ich mir vorstellen, weil der Streamingdienst ist nicht allzu bekannt, ist aber absolut fantastisch. Ich möchte das mal ganz kurz erklären, was Mubi eigentlich ist und was das Prinzip dieses Filmportals ist. Es geht um handverlesene Filme, so wirbt der große Streamingdienst damit, Mubi. Und es ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz fantastische Idee. Nämlich gibt es auf Mubi immer zu jeder Zeit nur 30 Filme tatsächlich zu gucken. Jetzt wird man sich denken, 30 Filme? Da bin ich ja super schnell durch. Warum soll ich mir den Streamingdienst denn abonnieren? Ne? Kostet ja auch 10 Euro im Monat. Ne? Warum soll ich mir das angucken? Aber der Clou an der ganzen Geschichte ist, jeden Tag verschwindet ein Film von der Plattform und jeden Tag kommt ein neuer dazu. Das heißt, wenn ich morgen auf diese Plattform gehe, habe ich einen neuen Film und ich habe dann 30 Tage Zeit, mir diesen Film anzugucken. Nach 30 Tagen verschwindet er und es kommen in der Zeit immer wieder neue Filme, gehen ab und kommen dazu. Ganz, ganz fantastisches Prinzip, ne? Denn wir kennen es ja alle hier, wenn wir diese riesige Netflix-Watchlist uns angucken oder jetzt bei Disney Plus, ne? Wir packen ganz viele Filme auf die Watchlist und schauen die dann im Endeffekt doch immer nicht, weil es doch irgendwie immer irgendwas anderes gibt, was man gucken kann. Bei Mubi ist man dazu gezwungen, diese Filme sich anzugucken. Ne? Ganz, ganz, und es sind auch ganz, ganz fantastische Filme, by the way. Also ganz, ganz viele Filme aus längst vergangenen Zeiten, die man jetzt auch auf Netflix und Prime nicht unbedingt wiederfindet. Ja? Ich habe da vor einiger Zeit zum Beispiel mal den fantastischen Film Es war einmal in Marienbad geguckt, ein absolutes Meisterwerk von Alain Resnais. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ganz, ganz toller Film. Um den geht's heute nicht, denn der Film ist hier schon wieder runter. Ihr hattet die Chance, euch anzugucken. Jetzt habt ihr die Chance nicht mehr. Und was vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen ist, für Studierende ist der Streaming-Anbieter kostenlos. Man kann sich da einfach mit seiner Uni-Mail-Adresse anmelden und zahlt nichts dafür.
Das stimmt. Du hast mich ja auch erst auf Mubi gebracht. Ich wusste vorher auch nichts von dem Streaming-Portal. Und ja, es klappt tatsächlich. Als Student hat man da freie Verfügung auf alle 30 Filme.
Genau. Und wir haben uns das heute so eingeteilt, dass ich Mubi besprechen werde und der Lukas wird Disney besprechen. Allerdings nicht so die Filme, die man da so kennt, oder?
Wohl eher nicht. Also das war ja auch schon der Sinn unseres letzten Streams. Da haben wir auch eher Filme ausgewählt, die vielleicht so unter dem Radar fliegen. Und so habe ich das jetzt bei Disney auch gemacht, wobei es relativ schwer ist, weil wohl viele Disney-Produktionen natürlich immer sehr bekannt sind, stehen immer sehr im Fokus, gerade bei Familien, gerade bei kleineren Kindern und so kommt es natürlich auch zustande, dass man selbst ja irgendwann mal ein kleines Kind war und dadurch dann relativ viele Filme, die gerade so in diese Generation fallen, kennt. Da habe ich teilweise Filme ausgewählt, weil die einfach sein mussten, weil ich denke, dass das vielleicht Filme sind, die man schon wieder vergessen hat, noch nicht gesehen hat oder vielleicht die jetzt nicht die Generation angesprochen haben, in dem der Film aktuell war, aber dennoch sehenswert sind. Und ich habe mir so ein paar relativ alte Klassiker rausgesucht, aus den 60ern, teilweise auch 80er Jahren, die ich dann doch bei der ersten Sichtung als ja, sehr sehenswert empfand, die dann doch einen relativ guten Tiefgang haben, die auf jeden Fall diskutierbar sind, die vielleicht auf einer intellektuellen Schiene einiges bieten. Und ja, genau, so sind jetzt 5 Filme zustande gekommen, die, denke ich, auch mal eine gute Abwechslung bieten.
Ja, ich habe es bei Mubi ein klein wenig anders gemacht, weil zum einen geht's natürlich, ging es mir in der Vorbereitung auf die heutige Sendung darum, darzustellen, dass der Film sehr, sehr viel, oder dass das Streaming-Portal sehr, sehr viele Filme hat, die sehr stark unter dem Radar fliegen und die vielleicht viele Leute nicht kennen. Und ich wollte aber auch gleichzeitig Filme darstellen von vor allem Regisseuren, die man dann schon in der breiten Masse, vor allem als Kunsthistoriker oder als Filmwissenschaftler oder sowas, ne, also auch in einem so einem gewissen intellektuellen Kreise schon kennt. Ja, also es wird heute auch zum Beispiel um Filme von David Lynch, von Robert Bresson oder von Francis Ford Coppola gehen, ne, die man da aktuell auf Mubi findet und die man aber sonst auf anderen Streaming-Portalen nicht findet, sondern es soll eher darum gehen, zu zeigen, ey, das findet man da zum Beispiel auch auf Mubi, inmitten dieses großen Sammelsoriums an fantastischen Filmen.
Ne? Genau, und man könnte ja sagen, dass es gerade bei Mubi daran nie mangelt. Also selbst wenn die Filme jeden Monat umgewälzt werden, findet man dort immer großartige Werke oder Regisseure, die da zur Verfügung stehen.
Eine Sache wollte ich noch mal kurz sagen, bevor der Lukas hier vielleicht mit dem ersten Film beginnt. Wir haben uns aus unserer Sicht das letzte Mal so ein bisschen verstrickt. Wir hatten nämlich einen sehr, sehr straffen Zeitplan tatsächlich, mussten die Folge innerhalb von 60 Minuten abdrehen, weil wir einfach ein begrenztes Upload-Kontingent bei unserem Anbieter haben für einen Monat. Und wir haben jetzt auch nicht mehr allzu viel übrig, deswegen, also das ist zum einen der Grund und zum anderen noch der Grund, also wir hatten so das Gefühl, dass wir innerhalb von diesen 5 Minuten, die wir pro Film hatten beim letzten Mal, uns immer so ein bisschen hetzen mussten, ja, und immer so so schnell sein mussten und durch so fantastische Filme durchhetzen mussten und dann auch immer versucht haben, trotzdem die noch so ein bisschen teil zu analysieren, sage ich mal. Und deswegen werden wir uns heute ein bisschen kürzer halten, sondern es geht eher darum, zu zeigen, was findet man auf diesen Streaming-Portalen und die große Analyse kann man dann vielleicht mal in separaten Folgen irgendwie von einem bestimmten Film machen, ja. Also es geht eher darum, aufzuzeigen, okay, das gibt's auf diesem Streaming-Portal, es gibt hier keine große Analyse von irgendeinem Werk, weil so einem Film, wie ich sie hier jetzt zum Beispiel auf der Liste habe oder du wahrscheinlich auch, innerhalb von wenigen Minuten gerecht zu werden, ist einfach
schwierig,
vollkommen
unmöglich. Da verhasselt man sich. So bekommt ihr einfach mal so ein paar Filme mit an die Hand, bekommt eine kleine Einführung, ein paar Randinformationen und das sollte dann auch für die erste Sichtung gut vorbereiten.
Genau, das heißt, wir werden uns heute ein wenig kürzer pro Film halten, denn ihr sollt die Filme ja auch selbst gucken. Ne? Ist nicht so, dass wir hier die ganze Arbeit für euch machen, dass wir die Filme für euch gucken und ihr könnt euch dann hier mal schön abholen, damit ihr dann in irgendwelchen intellektuellen Gesprächen glänzen könnt. Nee, so läuft das nicht, meine Freunde.
Vor allem in intellektuellen Gesprächen
natürlich. Ja, genau, natürlich. Also Lukas, was hast du denn so mitgebracht?
Also Nummer 1 ist bei mir der Film Tarzan. Jeder kennt den Tarzan-Schrei aus den 1912 erschienenen Film Tarzan bei den Affen, hieß der, glaube ich. Und das erste Remake, ich glaube, es war das erste Remake von Disney, war dann eben der Film Tarzan, ohne Altersfreigabe, er läuft 88 Minuten und der greift natürlich nochmal die Geschichte des Tarzan auf, des Findelkinds, das von Affen großgezogen wird und dann irgendwann in seinem Erwachsenwerden wieder Kontakt findet zu Menschen, zur menschlichen Zivilisation, unter anderem durch die Schönheit, durch die junge Frau Jane, zu der er ein relativ inniges und herzliches Verhältnis in kurzer Zeit aufbaut, wo sich dann auch mehr draus entwickelt. Die Mitreisen von Jane sind dem Tarzan und seiner Sippe, seiner Affengruppe nicht so wohlgesonnen und haben eher kapitalistische Ziele im Sinn, die vielleicht auch so ein bisschen Wilderei im Sinn haben und so dieses Aufeinandertreffen zweier Welten thematisieren. Es gibt einen Titelsong dazu von Phil Collins, der trägt, glaube ich, den Titel Two Worlds, One Family und das ist so die Aussage des Films. Natürlich ist das jetzt auf die Person Tarzan gemünzt, aber da könnte man ja auch doppelbödigere Interpretationen anstellen, die ja den Film schon in einer gewissen Art und Weise moralisieren, gerade was Menschlichkeit betrifft. Ich finde, der Film ist relativ philanthropisch gehalten, relativ ja menschenfreundlich, ein sehr ja warmherziger, freundlicher Film, der an das Gute im Menschen appelliert, der an den Zusammenhalt appelliert, egal ob Mensch oder ob nicht Mensch. Und ja, so diese Polarität zwischen Gut und Böse kommt zusammen mit einer Love Story, so ein bisschen Coming of Age in der ersten halben Stunde ist dabei. Ja, und er pocht so auf diese Koexistenz eines ja friedlichen Zusammenlebens ja aller Arten von Lebewesen, vor allem ein respektvolles Zusammenleben. Und ja, das Ganze wird umrahmt von einem tollen Soundtrack von Phil Collins, der die Songs dazu geliefert hat, die wirklich zum Film passen und auch abseits des Films super sind.
Hm. Habe ich auch gesehen als Kind, das Ding.
Tatsächlich. Genau, das war, glaube ich, mein der erste Kinofilm, den ich gesehen hatte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass es wohl der erste Kinofilm war, ja. Ich hatte, nach dem Kinofilm gab es dann bei McDonald's, gab es ja dann immer zeitgleich und diese kleinen Figuren, hatte ich so Tarzan-Figuren und Tarzan hatte ja Muskeln und Waschbrettbauch und das war so als kleiner Junge, fand ich das schon faszinierend. Und ich hatte dann auch, glaube ich, noch so ein Buch mit so relativ dicken Seiten, mit diesen Pappseiten, so typische Kinderbücher. Da wurde die Geschichte zum Film nochmal in Buchform erzählt. Ja, kann ich mir noch gut dran erinnern an den Film. Deswegen, der musste einfach rein, auch wenn es jetzt keiner der Film ist, der jetzt vielleicht zu den besten Disney-Filmen gehört. Aber dennoch ein sehr sehenswerter, ein ja romantischer, warmherziger schöner Film.
Herrlich, Tarzan. Weiter geht's, ich liefere jetzt mal so ein bisschen das Kontrastprogramm, denn es wird ein bisschen düsterer bei mir. Denn einer der Filme, die gerade, oh, ich muss vorher noch mal kurz was sagen. Ich werde jetzt immer bei diesen ganzen Filmen, die ich von Mubi vorstellen werde, euch auch sagen, wie lange die noch verfügbar sind, damit ihr möglichst schnell vielleicht, weil es kann ja natürlich auch sein, dass der Film nur noch 2 Tage online ist, ne? Das ist natürlich so extrem, habe ich es jetzt nicht ausgewählt, aber ich gehe die Reihenfolge jetzt mal so durch, dass ich zuerst die Filme nenne, die noch die kürzeste Zeit sozusagen da sind, damit ihr sofort an euren Fernseher rennen könnt, euch bei Mubi anmelden könnt und vielleicht den ersten Film reinhauen könnt. Und der erste Film, den ich jetzt vorstellen möchte, ganz kurz, ist Mulholland Drive von David Lynch aus dem Jahre 2001. Dieser Film ist noch 10 Tage bei Mubi Online, das heißt, ihr habt noch etwas mehr als eine Woche, um euch das Ding mal reinzuziehen. Also Stand heute, Stand Montag, welcher ist heute, 20.04.? Der Film geht 141 Minuten und es ist ein Film, den man so in diese typische Reihe von David Lynch-Filmen eigentlich einordnen kann. Ja? Also David Lynch ist ja sehr, sehr bekannt dafür, dass er seinen Zuschauern nur einen sehr, sehr schweren Zugang zu seinen Filmen gewährt. Ne? Der Typ hat ja Filme gemacht wie Lost Highway, was mein persönlicher Lieblingsfilm von David Lynch ist, oder Eraserhead oder Blue Velvet. Oder jetzt auch kürzlich wie hieß dieser kurze Netflix-Film? What did Jack Do, glaube ich.
What did Jack Do,
genau, What did Jack Do, dieser Kurzfilm, der auch sehr, sehr kryptisch ist und wo man die Filme auf jeden Fall mehrere Mal schauen muss, um irgendwie durchsteigen zu können. Die sind alles andere als simpel. Und Mulholland Drive reiht sich nahtlos in diese Riege ein. Der Film bietet eigentlich keine wirklich lineare Handlung, bietet immer wieder verschiedene Personen oder verschiedene Orte oder Personen werden umkodiert teilweise auch, sodass es dem Zuschauer alles andere als leicht fällt, eben Zugang dazu zu finden. Es geht im Grunde genommen erstmal, um das aufs Niedrigste runterzubrechen, um zwei Frauen oder beziehungsweise der Film fängt damit an, dass eine Frau in einem Auto gefahren wird von zwei Männern über eine Landstraße, den sogenannten Mulholland Drive, und dort ermordet werden soll. Jedoch baut das Auto einen Unfall. Und diese Frau kann dann entkommen, aussteigen und findet sich schlüpft am nächsten Tag in der Wohnung von einer anderen Frau unter. Es ist so eine ältere Frau, die verlässt gerade das Haus und es sieht eher so aus, als würde sie für längere Zeit weg sein, ja, verreisen. Und dann geht sie in dieses Haus und trifft dort auf ihre Nichte. Also die Nichte dieser älteren Frau, nämlich Betty Elms, gespielt von Naomi Watts. Achso, die andere Frau wird übrigens von Laura Herring gespielt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und Betty ist kürzlich erst nach Hollywood gekommen, in der Hoffnung darauf, eine Schauspielkarriere zu starten. Und die dunkelhaarige Frau, die dann in die Wohnung reingekommen ist, nennt sich oder stellt sich ihr als Rita vor und kurz darauf jedoch das eigentlich wieder zu negieren und zu sagen, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe vergessen, wer ich bin, und sie scheint ihr Gedächtnis verloren zu haben. Und gemeinsam müssen sie dann der Identität dieser Frau auf die Spur gehen. Ja? Ganz, ganz fantastischer Film, auch wieder mit sehr, sehr vielen Anspielungen an das Film-Noir-Genre, wie wir es von David Lyncher zum Beispiel auch aus Blue Velvet kennen, mit diesem Film Fantals und so. Ne? Ganz, ganz großartig und wie gesagt, nur noch sehr, sehr kurz auf Mubi erhältlichen Film. Ja, ein typischer Mindfuck-Film von David Lynch, den man sich auf jeden Fall mal angucken sollte.
Den muss ich mir tatsächlich auch noch ansehen. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen David Lynch-Film gesehen, außer den Kurzfilm What Did Jack Do?
Ja.
Ansonsten bin ich, was David Lynch anbetrifft, noch relativ unerfahren. Ja. Aber auf diese Mindfuck-Filme stehe ich natürlich.
Das sind auch nicht gerade Filme, die man sich hintereinander einfach mal so weggucken soll. Man braucht schon ein bisschen Zeit. Also muss sich schon ein bisschen länger wahrscheinlich damit beschäftigen. Also wahrscheinlich komplett durchsteigen wird man eher weniger. Ja. Aber man kann es ja mal analysieren.
Auf jeden Fall. Weiter geht's. Ja, mit einem Film aus dem Jahre 1984. Es ist ein Kurzfilm, geht 29 Minuten und ist von Tim Burton. Es geht um Frankenweenie. Genau, es gab schon mal, das werden wahrscheinlich die meisten wissen, 2012, die Neuverfilmung des Films oder die, sag ich mal, die Langzeitverfilmung des Films. Und dieser Film aus dem Jahr 1984 ist jetzt, sag ich mal, so die Basis oder so, ja, so diese Quintessenz des 2012 erschienenen Films von Tim Burton. Ja, und die Handlung ist, glaube ich, den meisten geläufig, ist natürlich an Frankenweenie, also Frankenstein, ist daran irgendwie angelehnt und statt ja Frankensteins Monster, einem ja Monster, das aus verschiedenen Menschenteilen zusammengesetzt wird und zum Leben erweckt wird, haben wir hier einen Hund und einen kleinen Junge, der Junge heißt auch Viktor Frankenstein und der Hund heißt, jetzt habe ich den Namen vom Hund vergessen, ich glaube, der Hund heißt nicht Spikey, sondern, was heißt Funke auf Englisch?
Alter, das ist, jetzt bin ich ein bisschen überfragt, aber das ist ja vielleicht eine schöne Aufgabe für unsere Zuhörerschaft, die das sich jetzt schnell mal googeln kann.
Genau, ich glaube, also der deutsche Name würde, glaube ich, Fünkchen heißen. Ich weiß jetzt nicht, was Funke heißt. Strikey? Nee, ja, also ich weiß nicht,
auf jeden Fall
irgendeine Verniedlichung von dem englischen Wort Funke. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Genau, zurück zu Frankenstein, zu Frankensteins Monster. Also der Hund erleidet einen Unfall und ja, stirbt. Viktor Frankenstein ist sehr, sehr traurig darüber und macht sich im Biologieunterricht oder bekommt im Biologieunterricht ja so langsam ja, schwant ihn, dass er auch seinen Hund wiederbeleben könnte, da im Unterricht ein Frosch wiederbelebt wurde durch ja, elektrische ja, Stöße, Stromschläge. Daher möchte er auch gerne seinen Hund wiederbeleben, der allerdings schon...
Sparkly heißt.
Sparky. Genau.
Ich habe es gerade googelt, ich habe den Film leider nicht gesehen.
Sparky, genau. Ja, bin ich nicht drauf gekommen. Sparky, genau. Sparky war dann, lag schon unter der Erde. Viktor hatte ihn in der Nacht exhumiert, hat ihn ausgegraben und ja, wieder zusammengeflickt. Er wurde überfahren von einem großen Lastwagen, deswegen zusammengeflickt. Und hat ihn wieder zum Leben erweckt durch ein ja, sehr experimentelles Ritual. Er hat ihn durch Stromschläge, durch Donnerblitze wieder zum Leben erwecken können. Und ja, die ganze Nachbarschaften, die er dann konnten das selber gar nicht so glauben, dass der Hund wieder lebt. Und Sparky widerfährt das, was auch Frankensteins Monster im, ich glaube, 1931 erschienenen Film widerfahren ist von James Whale. Dass ja, die Leute ihm mit Schrecken, Überdruss und ja, Bösartigkeit begegnen, da er ein Monster ist. Und ja, also ganz so ist es dann wiederum nicht. Also der Hund also lernt jetzt nicht von den Menschen und wird dann böse, wie es jetzt bei Frankensteins Monster war, der quasi als, ja, als neuer Mensch auf die Welt kam und sich einfach nur das aneignete, was ihm ja seine Umwelt entgegnete und dadurch böse wurde, weil die Umwelt natürlich böse war. Ganz so drastisch oder ganz so tief geht's ja nicht. Ja, die Nachbarschaft kann einfach nicht glauben, dass Sparky lebt. Ja, verabscheut ihn, verschreckt ihn und ja, interpretiert in seine Taten etwas Bösartiges und ihrer Meinung nach muss dann der Hund weg. Und das endet dann in so einem kleinen, ja, horrortypischen Showdown. So Victor, der den Hund erschaffen hat, wieder zum Leben erweckt hat, möchte den Hund natürlich schützen. Die ganze Nachbarschaft ist mit Fackeln und Mistgabeln hinter dem Hund her. Beide gehen, das ist jetzt sehr allegorisch gemeint, ich kann es jetzt aber nicht einordnen, beide gehen in einen Minigolfpark und an einer Minigolfanlage steht eine große Mühle, wo dann der Golfball irgendwie rein muss und dann hat man gewonnen. Auf jeden Fall verstecken sich dann Sparky und Victor in der Mühle. Die Mühle fängt an zu brennen durch eher so einen Slapstick-Moment. Dadurch, dass einer der Nachbarn, der so erzürnt ist und hinter den beiden herrennt, mit einem Feuerzeug quasi an diese Mühle rangeht, möchte in dieses kleine Loch, wo die beiden sich drin verstecken, reingucken und aus Versehen entzündet er die Mühle. Also ist ganz lustig gemacht, ganz witzig, sehr erfrischend. Auch technisch von der Kameraarbeit ein paar gute Elemente dabei. Es ist auf alt getrimmt, das ist schwarz-weiß auch, wenn der Film von 1984 ist. Aber das ist natürlich eine Anlehnung, sehr referenziell auf dann das Original Frankenstein. Also auf jeden Fall ein ganz lustiger, ein bisschen morbider Kurzfilm von Tim Burton über den Frankenstein-Mythos.
Ja, also auch das mit der brennenden Mühle und so, das ist ja 1:1 aus Frankenstein, aus dem Original
das
Frankenstein,
kann sein, ja.
Auch entlehnt. Mich würde jetzt wundern, kann man das vielleicht als so eine Art Frankenstein für Kinder bezeichnen oder ist es eher nichts für Kinder?
Könnte man so sagen. Also das wird ja meistens gemacht, auch um jetzt, sage ich mal, Geschichte an kleinere Kinder ranzutragen, werden häufig statt Menschen Tiere verwendet. Es gibt, glaube ich, von Art Spiegelmann gibt es, glaube ich, Maus oder die Maus, in dem, sage ich mal, der Holocaust nicht in Form von Menschen, sondern in Form, sondern in Form von Mäusen dargestellt wird, um den Kindern das irgendwie zugänglicher zu machen, obwohl es fraglich ist, ob sowas Kindern zugänglich gemacht werden muss. Ob, vielleicht könnte man da noch warten, bis sie vielleicht 12 sind. Aber auf jeden Fall spielt das so auf die Schiene an und ja, so diese Frankenstein-Geschichte wird ganz kurz, ganz oberflächlich in 27 Minuten sehr lustig erzählt. Und auch gut gefilmt, meiner
Meinung nach. Alles klar, geil. Frankenweenie von Tim Burton. Ich mach mal weiter mit neben Tim Burton natürlich der nächsten großen Regielegende und zwar mit Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, bekannt vor allem natürlich für die Pate-Reihe. Ne? Also gerade die ersten beiden Teile absolute Meisterwerke. Angesichts so vieler Meisterwerke kann man ihm den dritten Teil auch mal verzeihen, ist meine Meinung. Aber gerade die ersten beiden Filme, absolute Meisterwerke und natürlich für Apocalypse Now. Keiner dieser Filme ist aktuell auf Mubi zu sehen. Fun Fact, Apocalypse Now war letztens erst im Final Cut auf Mubi. Ne? Also den hätte man sich auch angucken können. Vielleicht kommt er noch irgendwann. Aber auf jeden Fall der Film, den ich heute vorstellen möchte, ist The Conversation oder im Deutschen Der Dialog. Der Film ist noch genau 14 Tage Stand heute auf Mubi Online, ne? Also 2 Wochen habt ihr noch Zeit für diesen Film, ist 109 Minuten lang und wovon handelt The Conversation? The Conversation handelt von Harry Cowell, gespielt von Gene Hackman, einem Abhörspezialisten, einem privaten Abhörspezialisten, das heißt, er ist nicht irgendwie in Regierungsauftrag unterwegs, sondern die Kunden kommen sozusagen zu ihm und bitten ihn darum, jemanden oder Leute abzuhören, ja, weil sie irgendwie einen bestimmten Verdacht haben, weil sie irgendwas über diese Person rausfinden wollen oder was weiß ich, ne? Jetzt habe ich mir leider seinen Auftraggeber nicht aufgeschrieben, wie der heißt, aber der wird von Harrison Ford gespielt. Es geht da eben darum, dass Harry Cowell ein Pärchen abhören soll. Er führt selber ein relativ einsames Leben. Also es ist auch für ihn schwierig, ein Privatleben zu haben. Ja, also es ist ein totaler Gegensatz zu seiner Aufgabe. Ja, also die Öffentlichkeit oder das private Leben von anderen Menschen sozusagen an die Oberfläche zu bringen, ne, oder anderen Menschen zugänglich zu machen. Er selbst führt ein relativ einsames Privatleben. Es hat mich so ein bisschen beim Gucken, ich habe den nämlich auch vor kurzem erst geschaut, es hat mich beim Gucken so ein bisschen an das Leben der anderen erinnert. Ne? Also man weiß ungefähr, woher das Leben der anderen seine Inspiration hat, wenn man The Conversation mal gesehen hat. Es geht in dem Film eben darum, dass er dieses Pärchen abhört und irgendwann, relativ weit zu Beginn des Films, ich möchte jetzt aber nicht verraten, was es ist, etwas herausfindet über dieses Pärchen, was ihn in einen sehr, sehr großen Gewissenskonflikt bringt, ja, und er weiß dann sozusagen Informationen, die ihn auch selber in gewisser Weise angreifbar machen und die auch, die in so einen Gewissenskonflikt stürzen und die, ja, wie kann man das umschreiben, die auch so eine gewisse eigene Paranoia in ihm selbst auslösen, weil es dazu führen könnte, dass er eventuell auch Ziel sozusagen von dem Auftraggeber wird oder von Überwachung wird. Und deswegen zieht sich durch den ganzen Film so eine relativ starke Paranoia, ja. Eine Paranoia, die nebenbei bemerkt auch sehr, sehr großartig von der Kamera eingefangen wird. Das sehen wir gleich zu Beginn, wenn wir so eine Totale aus der Luft sehen, wo die Kamera sozusagen so eine riesige Menschenmasse beobachtet, ja, und man sie zoomt dann so ganz langsam rein, immer weiter auf Gene Hackman selber auch, ne, und auch auf andere Menschen und so. Und die Kamera ist dabei relativ häufig auch so unbewegt, ja. Es wirkt fast wie so eine Überwachungskamera, ja, die dann die Menschen aus der Entfernung beobachtet und so. Und das ist ganz, ganz fantastisch transportiert. Kameramann ist Bill Butler, der sich unter anderem auch auszeichnete für Jaws, also Der weiße Hai von Steven Spielberg, für One Flew Over the Cuckoo's Nest von Milos Forman oder auch für Rocky 2 bis 4. Ganz, ganz fantastischer Film. Wie gesagt, 109 Minuten aus dem Jahre 1974, The Conversation oder Der Dialog von Francis Ford Coppola. 2 Wochen habt ihr noch Zeit, liebe Freunde.
Das sollte, denke ich, reichen. Muss ich mir allerdings auch noch ansehen.
Ja.
So, ein Brett von Coppola, das ist schon mal was Feines. Weiter geht's mit meinem dritten Film. Der hat, ja, den relativ vierdeutbaren Titel Die unglaubliche Reise. Wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Ist von 1963.
Ich kenne nicht.
Wurde aber schon 1993 geremaked. Hier geht's jetzt ums Original. Das läuft 80 Minuten. Ist ab 6 Jahren freigegeben. Und ja, geht um das Abenteuer dreier Haustiere, die ja von einer gewissen Familie Hunter für eine gewisse Zeit ja verliehen werden. Aufgrund eines ja beruflichen Urlaubs muss die Familie nach Europa aus Kanada während des Indian Summers. Das ist vielleicht so ein Fakt nebenbei. Und muss den Hund an eine Katze und glaubt dann noch so ein kleinerer Hund werden dann zum Patenonkel des Jungen ja geliehen, ausgeborgt, zur Pflege gegeben. Und als dieser dann auch noch zur Entenjagd musste, waren die drei alleine und bekamen so ein bisschen Heimweh und haben sich dann ja auf eine 200 Meilen lange Tour begeben, ja, durch die kanadischen Wälder während des Indian Summers, wie gesagt, und erleben da ja eine große Anzahl von Abenteuern, von Hindernissen, von auch vielleicht Verlusten. Und in 80 Minuten wird da eigentlich ein sehr kurzweiliger, ein sehr schöner, ein warmherziger Film fabuliert, der für mich vielleicht auch so ein bisschen der Inbegriff des klassischen Disneys ist. Zwar ein sehr konservativer Film, also wenn man diese Familien sieht, von der die Haustiere kommen und die Familie oder die Person, zu der die Familie geht, da ist schon so dieses Familienbild sehr strikt und sehr vorgeschrieben. Und natürlich hat man dann 2 Hunde, 1 Katze. Also es ist jetzt kein Affe, kein Krokodil und kein Tiger, um jetzt vielleicht mal auf eine doch sehr unterhaltsame Netflix-Serie anzuspielen, die dann derzeit ja, zu sehen ist.
Ach, das meinst du? Okay, ja.
Das ist dann natürlich das Gegenteil von konservativ. Ja,
ganz kurz, hast du das gesehen?
Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 5 oder 6.
Ah, okay. Ja,
ist ganz interessant.
Ja. Ich habe es noch nicht angefangen, deswegen. Ja. Aber okay, ja.
Genau. Ja, und es ist, wie gesagt, eine sehr schöne Geschichte. Und gerade kameratechnisch wird hier sehr viel aufgeboten. Dadurch, dass die Tiere immer passend in Szene gesetzt werden, passend zu den Erzählungen des Erzählers, denn man muss dazu sagen, es ist eine Realverfilmung und die Tiere sind kein Stück animiert. Das heißt, man hat reale Tiere gefilmt, hat die in eine Geschichte eingebunden, hat die so dressiert, dass es zur Geschichte passt und ich sag mal so, diese Gedanken und so diese Regungen und Taten werden dann halt von einem Erzähler so in so einem dokumentarischen Stil beschrieben, aber das ist ein sehr einfaches Mittel, aber überhaupt nicht irgendwie ja zu einfach, dass es jetzt nicht unterhaltsam wäre. Mhm. Also man kann da, ich meine, der Film ist jetzt schon steinalt, könnte man sagen, ist auch in Farbe erhältlich. Ein sehr schöner Film, wenn man sich vorher so ein bisschen eingenordet hat, wie Filme oder mit welcher moralischen Vorstellung man an Tierfilme in den 60er Jahren rangegangen ist. Also ich sag mal, von der Dressur und von den Methoden. In dem Film muss man schon so ein bisschen Abstand nehmen, um das richtig einzuordnen, da ich sag mal, eine Katze mit einem Bären beispielsweise kämpft.
Ach.
Also ja, mit einem realen Bären. Also ich, wahrscheinlich waren dann auch Ersatztiere am Set, falls da mal eins über die Wupper geht.
Mhm.
Aber das ist dann teilweise schon ganz makaber und auch erschreckend. Es hat auch immer die Katze getroffen, die dann auch beispielsweise durch einen reißenden Fluss muss. Und man sieht, also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber man sieht dann wirklich eine Katze, die ja mehr oder weniger um ihr Leben ringt, in einem reißenden Fluss mit einem echten Braunbären kämpfen muss. Das, also da musste ich dann auch schon schlucken und habe mir so überlegt, kann man das jetzt gut finden, aber ich meiner Meinung nach schon, da sage ich mal, so dieser politische oder auch so dieser moralische Fortschritt in den 60er Jahren wahrscheinlich noch nicht so fortgeschritten und so neuzeitlich war wie jetzt, wo sowas einfach undenkbar wäre.
Hm.
Das muss man wissen, es ist meiner Meinung nach trotzdem ein Familienfilm oder ist, sag ich mal, ein Film für Kinder, der dann auch ja, ein schönes Happy End hat. So viel sei schon mal verraten.
Mhm.
Ja, das 93er Remake soll man sich angeblich sparen können. Ich habe es leider nicht gesehen. Soll dann aber durch die Animation, das war, glaube ich, gerade so in den frühen 90ern so eine Zeit, da wollte man den technischen Fortschritt schon ausnutzen. Man wollte zeigen, was man hat. Aber es sah dann trotzdem auch, selbst für die Zeit, sah dann trotzdem nicht so gut aus, da animierte Tiere auf die Leinwand zu bringen. Ja, genau. Ein relativ simpler Film, also die Tiere sprechen nicht, das muss man auch wissen, man hört nur den Erzähler und diese Figuren, diese Personen am Anfang und am Ende, die mit den Tieren so ein wenig interagieren, ansonsten ja, wird man durch den kanadischen Indian Summer geführt, der auch sehr schön anzusehen ist.
Oh.
Genau, Die unglaubliche Reise von 1963.
Ich war gerade komplett begeistert, als du von diesem Film erzählt hast. Also ich habe den nicht gesehen.
Mhm.
Aber wir haben uns ja nicht abgesprochen, was für Filme wir jeweils auswählen. Ne? Und ich habe mich gerade so gefreut, weil das perfekt zu dem Film passt, den ich jetzt vorstellen möchte. Es geht nämlich um den Tierfilm aus dem Jahre 1966.
Ach, Wahnsinn.
Und zwar geht es um einen Film von einem Regisseur, von dem mir einer meiner Professoren, also nicht mir persönlich, sondern im Seminar, im ersten Semester, weil ich studiere Filmwissenschaften unter anderem, vorgeschwärmt hat. Es geht nämlich um einen Film von Robert Bresson. Und er hat uns da so einzelne Szenen gezeigt aus Pickpocket, in der es um einen Taschendieb geht, und hat uns daran vorgeführt, wie Robert Bresson mit absolut minimalistischen Mitteln, ja, also ganz, ganz wenigen Figuren, ganz, ganz unaufwendigen Kulissen, ja, auch eine relativ, also keine besonders spektakuläre technische Umsetzung, ja, wie er es schafft, in diesem minimalistischen Verfahren des Filmemachens trotzdem extrem komplexe Themen auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise zu behandeln. Und das macht er auch in dem Film, den ich jetzt vorstellen möchte. Es geht nämlich um O Azar Balthasar oder zu Deutsch zum Beispiel Balthasar aus dem Jahre 1966 von Robert Bresson, wie gesagt. Den Film gibt es jetzt noch 18 Tage auf Mubi und man sollte ihn sich unbedingt angucken. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Es geht 95 Minuten und es geht um einen Esel. Die beiden Kinder, Marie und Jacques, also damit geht der Film los, taufen einen jungen Esel auf den Namen Balthasar. Und ab da sehen wir als Zuschauer, wie die einzelnen Lebensstationen dieses Esels gezeigt werden. Wie er den Besitzer wechselt, ja, wie er immer und immer wieder auch teilweise misshandelt wird von seinen Besitzern. Ja, er wird dann in den Zirkus geschickt und soll da Kunststücke ausführen. Ne? Es gibt da so Szenen, wo die Zuschauer dann irgendwie dem Esel eine Rechenaufgabe stellen und er führt dann diese Rechenaufgabe durch und löst diese Aufgaben. Ja? Er wird dann von Besitzern geschlagen teilweise, ne? Und einfach völlig grundlos werden dann irgendwie Böller oder so dann neben ihn geworfen. Ja, also Robert Bresson kritisiert da durchaus auch gerade genau das, was du gerade gesagt hast. Dem Tier selber wurde meines Wissens nach nichts zuleide getan. Das kann man auch ganz gut daran bemerken, dass man schon in einigen Szenen teilweise sieht, wie wenn das Tier geschlagen wird, wie die Faust dann mal kurz vorher stoppt, ja, und man dann nur so einen Soundeffekt eingefügt hat, ne? Und gleichzeitig sehen wir parallel zu dem Lebensverlauf von Balthasar, der im Übrigen auch nicht spricht, ne? Also wirklich ein reines Tier, dem auch keine menschlichen Eigenschaften addiert wurden, sehen wir die Lebensstation von Marie, die genauso als Frau in den 60er Jahren relativ unfrei ist, ja, die unter einem Vater jetzt nicht leiden muss, die aber dann schon im Haushalt relativ wenig zu sagen hat und die dann auch an einen Freund kommt. Und wir sehen halt dort auch diese patriarchalische Gesellschaft und dieses fantastische Gleichnis von diesen beiden Individuen, zum einen Marie und Balthasar, die durch die Einflüsse ihrer Umwelt nie so richtig freikommen, ja, die nie so wirklich ein selbstbestimmtes Leben dann führen können und immer unter ihren Mitmenschen leiden. Das ist ganz, ganz großartig. Ein absolut fantastischer, herzzerreißender Film. Au hasard, Balthasar von Robert Bresson aus dem Jahre 1966. Noch 18 Tage auf Mubi, schaut euch an.
Das ist auf jeden Fall noch üppig. Weiter geht's mit einem Film auf Disney Plus aus dem Jahre 1988. Es geht um den Fantasy-Film Willow. Genau, einer meiner ersten oder fast schon liebsten Fantasy-Märchenfilme, den ich schon als kleines Kind gerne gesehen habe. Ist von Ron Howard. Kennt man vielleicht von aus Der Grinch oder die Star Wars Filme hat er auch ein paar gemacht, irgendwie Solo, A Star Wars Story oder sowas?
Ich glaube ja. Ja, also Ron Howard, da musste ich auch gerade direkt an Star Wars denken. Oder er sollte irgendeinen machen, aber ich glaube, er hat auch Solo gemacht, ja.
Ja.
Aber nagel mich nicht drauf fest.
Ja. Ich hab das gerade nicht im Kopf. Der Drehbuchautor ist auch George Lucas.
Ja.
Das können wir vielleicht noch dazu sagen. Mhm. Läuft ganze 126 Minuten und ist ab 12 freigegeben. Mhm. Genau, die Handlung ist auch relativ simpel und lässt sich auch, sag ich mal, mit Herr der Ringe vergleichen. Es geht um ein Findelkind, das trägt den Namen Elora. Das wird von Willow, namensgebend für den Titel Willow Offgood, gefunden. Ein Nelvin, das ist auch so eine Art Zwerg, also auf jeden Fall ein kleinwüchsiger Mensch oder eine kleinwüchsige Art Gattung von Menschen. Und dieses Kind, Elora Danan, soll, sage ich mal, das Schicksal der Welt ins Gute wenden, da die böse Königin Baf Morda die Herrschaft an sich reißen möchte und, diese restliche Welt unterjochen möchte. Und das Ganze soll verhindert werden, indem Elora von Willow an einen bestimmten Ort gebracht wird, in ein bestimmtes Schloss. Denn dort soll dann eine Zauberin auf sie warten. Und so soll dann, der Schrecken, der die Welt ereilen soll, verhindert werden. Und auf diesem Weg macht sich Willow auch mit ein paar Gefährten, unter anderem Matt Martigan, der gespielt wird von Val Kilmer. Und Willow macht sich dann auf den Weg mit diesem kleinen Kind, muss es beschützen, muss es vor Monstern, schier unüberwindbaren Hindernissen bewahren, um dann letztendlich für das Wohl der Welt zu sorgen. Diese Parallelen zu Herr der Ringe, die sind für mich unweigerlich da. Also erstens macht sich jemand, von dem man nicht denkt, dass er imstande wäre, so eine große Aufgabe zu übernehmen, macht sich mit Gefährten, mit Freunden, mit Menschen, die er auf dem Weg kennenlernt, auf die Reise, könnte man fast sagen. Also es ist eine Fantasiewelt, die schon märchenhaft anmutet und so ein Mittelalter-Touch hat. Also es ist zu Recht mit Burgen, mit Schwertern, mit Pfeil und Bogen. Genau. Und es steht natürlich das Schicksal der Welt auf Messers Schneide. Hm. Wenn diese Aufgabe erfolgt, zum Guten, wenn diese Aufgabe fehlschlägt, zum Schlechten. Das Ganze ist auch ziemlich gruselig gemacht, also ist auch, die FSK 12 ist da wirklich berechtigt. Aber man kann das jetzt ja vielleicht als Kind, ich sag mal, oberhalb der 8 Jahre vielleicht schauen, wenn man die eine oder andere schlaflose Nacht in Kauf nehmen möchte. Ansonsten würde ich das eher für die Kleinen unter uns nicht empfehlen. Da schon so Body-Horror-Anleihen sind, ich denke da so ein bisschen an Die Fliege oder Reanimator. So schleimig, eklig. Da gibt es schon ein paar Szenen, die dann auf jeden Fall einen Kontrast zu anderen Disney-Filmen bieten. Hm. Es gibt auch, glaube ich, Drachen, Trolle, da ist eigentlich alles mit dabei und alles wird auch sehr mit so einem ja, ich sag mal, fast schon nostalgischen Horrorcharme gefilmt und dargestellt. Sehr aufwendig, muss man dazu sagen. Der Film war auch relativ teuer. Ich glaube, der hat ein Budget von 35 Millionen gehabt, was für die Zeit schon relativ viel war. Hm. Das sieht man dem Film auch an. Er ist auch sehr komplex, mit sehr vielen märchenhaften Elementen gespickt, die vielleicht für den einen oder anderen auch überladen wirken können, aber dann doch eine sehr dichte und eine sehr komplexe Geschichte darstellen, die vor allem optisch auf jeden Fall überzeugen kann. Und die Musik, vielleicht noch ganz nett zu erwähnen, ist von James Horner. Hm. Kennen wir vielleicht aus Avatar, da der Soundtrack zugeliefert, genau. Hm. Also jetzt nicht die Titelmusik, die war, glaube ich, von Leona Lewis, aber den restlichen Soundtrack hat er komponiert. Es geht, wie gesagt, wieder dieses Disney-Muster Gut gegen Böse, hat ja auch so einen christlichen, biblischen Hintergrund. Der kommt auf jeden Fall wieder zum Tragen und dieses Gut und Böse lässt sich auch an den Namen und an den Farben des Films erkennen. Zum Beispiel, also die gute Seite hat immer so wohlklingende Namen. Willow, Kaya, Finn Raziel oder Elora, sehr wohlklingende, weiche, helle Namen. Hingegen heißen die Bösen dann Baf Morda oder Sorsha. Das ist auch so ein auch so eine Parallele zu Herr der Ringe, einfach so. Da hat man ja auch Sauron, aber Gandalf und Frodo. So, da kann man das wunderbar dran. auch an den Farben. Gerade ich sag mal so, diese Ländereien, die den Guten gehören, die sind sehr farbenfroh, sehr grün, sehr lebendig, sehr, farbstrotzend. Und diese bösen Ländereien sind dann sehr dunkel, sehr schwarz gehalten, Wolken durchzogen mit Blitz und Donner. Sehr interessanter Film, ein origineller Film, würde ich auch sagen. Für einen Disney-Märchen würde man wahrscheinlich nicht so erwarten. Wer den noch nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen. Willow.
Geil, Mensch. Willow, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir auch mal anschauen. Ich habe natürlich auch gehört, einer der ganz, ganz großen, ein sehr, sehr guter Fantasy-Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, wenn man auf das Thema steht. Und gerade in unserer Generation ist man ja mit Herr der Ringe und sowas aufgewachsen, da lohnt sich das wahrscheinlich, da mal reinzugucken. Ich mache jetzt mal weiter mit dem nächsten Film von Mubi. Wir waren ja jetzt schon zweimal in den USA. Wir sind einmal mit Ohazar Balthazar nach Frankreich geflogen vor unserem inneren Auge. Jetzt geht's in ein anderes europäisches Land. Jetzt geht's nach Italien und da zu einem der größten Filmemacher, die das Land jemals hervorgebracht hat. Wir reden nämlich über Federico Fellini. Der Typ ist vor allem bekannt für Filme wie La Strada oder I Vettelloni, der Müßiggänger zu Deutsch, oder auch La Dolce Vita, zu Deutsch das süße Leben. Auf Mubi gibt's diese ganzen Filme nicht. Ich glaube, warte mal, was La Dolce Vita, den es vor ein paar Wochen oder Monaten gab? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist auch egal. Jedenfalls vor kurzem ist da jetzt erst auf die Seite gekommen Otto e Mezzo oder auch 8,5 zu Deutsch. Ne? Aus dem Jahre 1963, geht 139 Minuten und gilt als einer der besten Filme, die Federico Fellini jemals gemacht hat. Worum geht es? Es geht um den Regisseur Guido Anselmi, gespielt von Marcello Mastroianni, der in einer Schaffenskrise steckt. Ja, der eine ziemlich große Kinoproduktion am Laufen hat als Regisseur, aber irgendwie steckt er in einer Schaffenskrise. Er weiß nicht so richtig, okay, er hat so das Grundgerüst, was er erzählen möchte, hat er bereits parat. Er weiß noch nicht, wie er das in Figuren einbetten soll, wie er das in Kulissen einbetten soll, wie er das filmisch rüberbringt. Ja, und es wird ihm alles zu viel, ja. Also er hat zum einen private Probleme, dann auf der anderen Seite macht sein Drehbuchautor ihm Druck, sein Produzent und so. Und es ist natürlich, wenn du inmitten einer Schaffenskrise steckst und innerhalb eines straffen Zeitplans dann einen Film fertigstellen musst, ist es natürlich ein sehr, sehr großes Problem und trägt nicht gerade dazu bei, dass du unbedingt dein kreatives Potenzial dann entfesseln kannst, ja. Deswegen zieht er sich an einen Kurort zurück, wird jedoch dorthin auch verfolgt von diesen ganzen Leuten, ja. Sein Drehbuchautor kommt dann dahin, sein Produzent, seine Frau, seine Geliebte kommt dann auch noch dazu. Das sind zwei verschiedene Personen in dem Film. Und er kommt da irgendwie, er hat so das Gefühl, er kann nicht wirklich entfliehen dieser ganzen Geschichte. Deswegen flieht er sich in Tagträume Und jedoch verfolgt ihn dieser ganze Druck auch in den Tagträumen. Das heißt, er kommt in keiner einzigen Weise, ob er jetzt schläft, ob er am Tag träumt, ob er jetzt in der Realität ist, er kommt da überhaupt nicht raus. Ja? Er muss die ganze Zeit nur daran denken, wie kriege ich diesen Film fertiggestellt? Ja? Und kommt da eben nicht raus. Und das ist ein großes Problem. Das ist wohl ein Problem, habe ich gelesen, was Federico Fellini auch selber hatte. Das heißt, es hat einen sehr, sehr starken autobiografischen Bezug. Das heißt, wer schon immer mal sehen wollte, wie sich ein Regisseur in einer Schaffenskrise fühlt, der sollte sich auf jeden Fall Otto Emezzo angucken. Es ist ein künstlerisch fantastischer Film. Ganz, ganz viele tolle Silhouetten, tolle Kameraaufnahmen, eine sehr statische Kamera teilweise. Spielt sehr, sehr großartig mit Beleuchtung, mit Licht und Schatten. Und das bei einem Schwarz-Weiß-Film, muss man dazu sagen. Ganz, ganz fantastisch. Und auch die Musik hier ist hervorzuheben. Die ist nämlich von Nino Rota geschrieben worden. Der ist in seiner Karriere vor allem dafür bekannt, dass er eben sehr, sehr viele Filme oder sehr, sehr oft die Musik für Filme von Federico Fellini gemacht hat. Also La Strada, La Dolce Vita, I Vitelloni, Otto Emezzo. Für all diese Filme hat er die Musik gemacht. Und beispielsweise auch für The Godfather. Und jetzt schließt sich der Kreis von Francis Ford Coppola. Ja, also ein ganz, ganz toller Film, künstlerisch extrem wertvoller Film. Ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Otto Emezzo von Federico Fellini. Noch 26 Tage auf Mubi.
Sehr schön. Da habe ich auch noch genügend Zeit, den mal nachzuholen, denn ich muss leider sagen, dass ich keinen einzigen Fellini-Film kenne. Ich kenne den Regisseur, aber an den Film habe ich mich noch nicht rangewagt.
Ja, er ist immer so ein Regisseur, den man so im Hinterkopf hat, ne? Und wo man sich denkt, ich muss unbedingt was von dem sehen, weil das ist so eine krasse Legende einfach. Aber irgendwie gibt es dann immer noch andere Filme, die einem in den Weg kommen und so. Ne?
Das stimmt. Legende ist aber ein gutes Stichwort für meinen schon letzten Film, auch aus dem Jahre 1988. Falsches Spiel mit Roger Rabbit von Ron Zemeckis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dem Regisseur von Back to the Future.
Robert Zemeckis,
Robert,
meinst du?
Robert Zemeckis, sicher.
Ja.
Genau. Geht ganze 100 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und war auch der letzte Film, den ich gesehen habe. Gestern. Und ja, das Intro hatte mich dann sofort an die Tex Avery Show erinnert oder an, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, oder an Augie und die Kakerlaken. So dieses überdrehte, so dieser überdrehte Cartoon, weiß man erst, wovon ich spreche, wenn man es gesehen hat. Aber diese Slapstick-Komik kennt man auf jeden Fall, auch wenn man 1980 noch nicht unter den Lebenden war. Genau, aber worum geht's? Kurz gesagt, es geht um Roger Rabbit, dem ein Mord angezettelt wird. Er soll den Besitzer der Thunwelt ermordet haben, muss man zu sagen. Der Film spielt in Los Angeles der 1947er Jahre. Es ist so eine Parallelwelt. Das ist vielleicht das Besondere daran, dass Cartoon und Realität in einen Film finden.
Ah.
Und wirklich Hand in Hand in einer Symbiose miteinander gehen.
Ist das so Space Jam-mäßig?
Okay. Genau. Aber die Besonderheit ist vielleicht, dass nichts an dem Film animiert wurde, sondern die Figuren wurden auf den realen Film gezeichnet. Szene für Szene. Und das ist eigentlich eine große Besonderheit des Films, deswegen die auch sehr teuer war und die Produktion auch sehr lange gedauert hat. Es geht wie gesagt um Roger Rabbit. Der kennt oder engagiert einen Privatdetektiv, einen realen Privatdetektiv. Der Detektiv möchte eigentlich nicht für Toons arbeiten, macht es dann aber doch, weil ihm dann ja Roger Rabbit und seine Frau Jessica Rabbit dann doch relativ sympathisch sind. Gerät er da ja in diesen Chaosstrudel hinein und muss, sage ich mal, Roger Rabbit auf seinen Spießroutenlauf durch Los Angeles oder auch durch die Thunwelt begleiten, da die Polizei, die Thun-Polizei, auf der Suche nach ihm ist. Und das ist dann ja so ein schon so ein Detektiv-Kriminalfilm, der auch schon so ein bisschen Film-Noir-Anleihen mit drin hat, aber trotzdem ein Disney-Film ist, ein Cartoon-Slapstick-Film ist, der sehr viele Elemente miteinander vereint, was er sehr, sehr gut macht, also auch optisch oder auch vom Drehbuch her kann man dem Film da nichts absprechen. Ist auch relativ gut bewertet bei IMDb, hatte ich mal geguckt, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut weggekommen mit den öffentlichen Kritiken. Und genau, das Ganze funktioniert auch erstaunlich gut ohne Animation. Und man sieht auch diese Cartoons oder diese Cartoon-Figuren wieder, die in dem Film Toons genannt werden. Also sogar ja, häuserübergreifend, lizenzübergreifend von Disney, Warner und auch Fleischer Studios. Fleischer Studios wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Die haben Figuren gezeichnet, wie zum Beispiel Betty Boop oder Popeye oder Gullivers Reisen. Mhm. Das haben die, glaube ich, ins Leben gerufen. Und diese ganzen, ja, sieht man im Film, die, ja, wirklich drauf gezeichnet werden. Schon ein knallharter, aber witziger Film, der ja so Sex, Drugs und Rock'n'Roll schon so etwas vereinigt. Also ein sehr verruchter Disney-Film, der vielleicht noch so ein so dieses glatt gebügelte oder so diese, sag ich mal, stromlinienförmige DNA mancher heutiger Disney-Produktion oder auch in vor wenigen Jahren vergangener Disney-Produktion noch nicht so aufgenommen hat. Ja, Anklänge des Demokratiegedanken, Unabhängigkeitsgedanken sind auf jeden Fall drin vorhanden. Aber das ist, denke ich mal, im Film nicht vordergründig. Das ist eher so ein Spaßfilm, der einfach Bock macht, den zu sehen. Und der vor allem optisch einiges zu bieten hat durch diese Kombination Cartoon und Realverfilmung in einem. Ja, sollte man sich mal ansehen, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ich hatte, glaube ich, auch gelesen, dass es 2023 ein Remake davon geben soll oder ein Sequel. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hatte kurz drüber gelesen. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall ansehen auf Disney+.
Ah, alles klar. Sehr, sehr schöne Sache. Kenne ich auch nicht. Ganz, ganz viele tolle Streaming-Tipps, die ich heute für Disney Plus auch bekommen habe. Ich werde jetzt auch mal beenden, unseren kleinen Talk, mehr oder weniger, mit meinem letzten Film. Es ist der modernste Film, den ich bisher, ja, den ich in meiner Liste drin habe. Und es ist auch ein Film, der sich von den anderen Filmen auf eine ganz besondere Art und also der sich abhebt, kann man ja so, weil bis jetzt ging es ja mehr oder weniger um fiktive Geschichten, ja. Und der letzte Film, den ich vorstellen möchte, ist eine Doku. Und zwar ist es die Doku Está Todo Bien von Tuki Gencel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist ein Film aus Venezuela. Zu Deutsch heißt Está Todo Bien, It's All Good. Also es ist alles gut. Der Film geht 70 Minuten und ist noch 27 Tage auf Mubi erhältlich. Der Film dokumentiert anhand verschiedener Figuren das Gesundheitssystem in Venezuela, was absolut ja, ein absolutes ja, Armutszeugnis ist, beziehungsweise absolut in einem miserablen Zustand, kann man sagen. Wir sehen da Figuren, wie sie durch die verschiedenen Straßen von Städten gehen und an allen Ecken und Enden Medikamente suchen. Ja. Wir sehen Proteste von Ärzten und Ärztinnen, die unglaublich schlecht bezahlt sind in Venezuela oder bezahlt werden. Wir sehen auch gegengeschnitten die Gleichgültigkeit der Politik. Ja, es gibt dann Bilder, wie in den Parlamenten darüber gestritten wird, ob man irgendwas für die Gesundheitsversorgung tun soll. Und es gibt da Leute, die so flammende Plädoyers dafür halten und reden und dann im Gegenschnitt wiederum Menschen, die das überhaupt nicht interessiert, die einfach nur auf ihre Smartphones gucken und die da gar nicht so richtig zuhören. Ja, also so eine gewisse Politikverdrossenheit, die es da auch in dem Parlament gibt. Und gleichzeitig noch die Konflikte, die im Gesundheitssystem, dadurch, dass die Medikamente so knapp sind, die dann natürlich auch mit Kriminalität oder die Probleme, die es dann dadurch auch mit Kriminalität gibt, ne? Wenn man natürlich, weil es ja auch so einen Kampf gibt um die begrenzten Medikamente, ja. Und das ist eine sehr, sehr eindringliche Dokumentation, ein sehr, sehr fantastischer Film. Und es werden dann auch beispielsweise Krebspatienten zu Wort gebeten und gezeigt. Und es ist absolut traurig, sich das anzugucken. Es gibt dann auch Szenen, wenn genau diese Menschen, die dir das vorher noch erklärt haben, eben sich bereits in kritischen Zuständen befinden, ja, und auf dem Krankenbett sind und ihre Familien dann dahin kommen und so. Ganz, ganz traurig und schafft auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Bewusstsein für die Gesundheitsversorgung in Venezuela. Ganz besonders hängen geblieben ist mir hier der Satz von einer Krebspatientin in dem Film: Lächeln ist die beste Medizin, die zwei verschiedene Sachen für mich aussagt. Zum einen diesen Zweckoptimismus, in den man sich dann reinflüchtet oder in den sich die Person reingeflüchtet hat. Und zum anderen will man ihr natürlich sagen, nein, nicht Lächeln ist die beste Medizin, sondern Medizin ist die beste Medizin tatsächlich. Ja? Also man muss die medizinische Versorgung in diesen Ländern politisieren, sie zum Thema machen, damit sich da überhaupt irgendetwas tut. Und diese Resignation ist natürlich dann so positiv dieser Satz auch sein mag, dann schon eine Aufgabe im Endeffekt, ja, oder beziehungsweise eine Resignation. Ganz, ganz fantastische Doku, die man unbedingt gesehen haben sollte. Es gibt noch mehrere Dokumentationen auf Mubi. Es gibt auch noch andere, modernere Filme, wie zum Beispiel Darren Aronofskys The Wrestler. Ich habe mich jetzt heute für diese fünf entschieden. Es gibt auch Kurzfilme im Übrigen. Ja, also es kann auch mal sein, dass mal ein Kurzfilm an einem Tag online kommt. Die sind auch sehr, sehr schön. Ja, und das war es im Endeffekt von unserem Talk, oder?
Genau, damit wären wir mit unseren 10 Filmtipps schon am Ende.
Kannst du vielleicht so als kleine Zusammenfassung, kannst du deine 5 Filme nochmal vorlesen?
Das mache ich gerne. Und zwar...
Damit ihr es nochmal als Überblick habt.
Begonnen haben wir mit Tarzan von 1999. Weiter ging es mit Frankenweenie von 1984. Dann kam Die unglaubliche Reise von 1963. Dann kam Willow von 1988. Und Falsches Spiel mit Roger Rabbit von 1988.
Genau. Und auf Mubi solltet ihr euch unbedingt Mulholland Drive aus dem Jahre 2001 von David Lynch anschauen. Dann Francis Ford Coppolas The Conversation von 1974. O Azar Balthasar, beziehungsweise auf Mubi ist er angegeben als zum Beispiel Balthasar, weil die deutschen Titel da dastehen. Also The Conversation, der Dialog. Habe ich jetzt natürlich verwechselt. Ne? Also The Conversation findet ihr unter Der Dialog. O Azar Balthasar, also zum Beispiel Balthasar von Robert Bresson aus dem Jahre 1966. 8,5 von Federico Fellini aus dem Jahre 1963 oder Otto Imezzo im Original. Und It's All Good oder zu Deutsch Está Todo Bien aus dem Jahre 2018 von Tuki Yentschel. Solltet ihr euch alles unbedingt angucken. Kleine Sache, die ich noch zu Mubi sagen sollte, die vielleicht ein paar Personen abschrecken könnte, aber ja, ich sage es einfach. Also für diese Filme gibt es keine deutsche Vertonung, kann man dazu sagen. Ja, diese Filme werden immer ausschließlich im Original gezeigt. Es gibt auch genügend deutsche Filme auf Mubi, muss man dazu sagen. Aber die Filme, die beispielsweise aus Großbritannien, aus den USA oder jetzt aus Venezuela oder Italien, Frankreich und so weiter kommen, die gibt es nur in der originalen Sprache zu sehen. Natürlich mit deutschen Untertiteln, die optional einzustellen sind.
Ja, na dann kann es ja nichts schaden.
Genau.
Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge.
Ja.
Dankeschön fürs Zuhören.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben uns vorher überhaupt nicht darüber unterhalten, um was es in der nächsten Folge gehen wird. Aber das ist vielleicht eine kleine Überraschung. Das können wir ja dann oder die Woche irgendwie mal über die üblichen sozialen Kanäle publizieren vielleicht, ja.
Das können wir gerne machen. Wird auf jeden Fall spannend.
Ja, ich habe es jetzt gerade nicht so richtig im Kopf, weil natürlich diese ganze Corona-Krise auch unsere Planung so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Die Streaming-Tipps haben wir zum Beispiel relativ spontan eingefügt, ne? Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwas verpasst haben. Ich weiß gar nicht, mit was es das nächste Mal weiterging, aber ich will jetzt auch keinen Filmtitel nennen, nicht, dass die Leute dann im Endeffekt enttäuscht sind, weil wir natürlich nur fantastische Filme haben, die wir hier besprechen.
Das stimmt. Ich glaube, ich habe mir im Kopf.
Ich glaube, ich auch.
Wird gut.
Aber muss man. Wir kündigen das am besten nicht jetzt an. Ne? Ja, gut. Dann war es das für heute. Ne? Dann schaut ganz, ganz viele Filme, auch wenn es wunderschönes Wetter ist. Bleibt zu Hause. Guckt euch ganz viele Filme an. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ciao, macht's gut.
Danke fürs Zuhören.